Und ich rufe Hallo ins Studio Friedrichshafen am Bodensee. Hallo, Herr Model.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie. Ich habe mir gedacht, beim Blick auf Ihr Geburtsdatum, wer wie Sie an Silvester Geburtstag hat, feiert er eher rein oder raus?
Wir feiern rein.
In den Silvestertag?
Ja.
Und dann mit Raketen aus dem Geburtstag wieder raus?
Keine Raketen. Das mag ich gar nicht.
Oh, ich schon.
Ich bin dagegen. Umwelt, ja schon, früher schon, aber umweltschutzmäßig und für die Tiere ist es ganz, ganz schlimm.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Anton Model, Winzer mit eigenem Weingut.
Der aber auch nicht verhindern kann, dass an seinem Geburtstag nachts immer Raketen aufsteigen um ihn herum. Und ich sage jetzt erstmal nachträglich Glückwunsch zum 82.
Dankeschön.
Und ich nehme an, es wurde mit eigenem Wein angestoßen.
Ja, sicher, ja.
Mögen Sie eher einen weißen oder einen roten?
Weiß, Müller-Thurgau, lieblich.
Und wie viel muss und darf ein Winzer so trinken unter der Woche?
Ja, es steht jedem selbst überlassen, ja.
Der Winzer muss aber kosten, oder?
Ja, sicher, es ist so, ja. Interessant ist, also ich trinke am liebsten lieblich. Ich bin in einem Chor und die übrigen trinken meistens trocken. Aber ich mag den lieblichen lieber.
Also den süßen.
Müller-Thurgau, ja.
Aber ich habe mir gedacht in der Vorbereitung, und ich schaue mich gerade auch im Bekanntenkreis um, trifft Sie diese grassierende Nüchternheit? Ist die auch am Bodensee angekommen, dass die Leute deutlich weniger Alkohol trinken?
Also in Hagenau sind wir noch zufrieden. Also die Genossenschaft ist noch zufrieden, wie es läuft. Aber spürbar ist es schon, dass es zurückgeht. Aber nicht so stark vielleicht wie in anderen Weinbaugebieten.
Und was denken Sie persönlich drüber, dass es abwärts geht mit dem Trinken?
Ja, das ist natürlich schade. Wir leben ja vom Tourismus. Und da muss man halt schauen, wie man das hinkriegt.
Aber man kann wahrscheinlich schwerlich was einwenden, das in Maßen getrunken wird.
Ja, das ist logisch. Fast alle sind ja Autofahrer. Und dann ist es immer besser, wenn eine zweite Person dabei ist. Einer muss nüchtern sein und der andere darf was trinken. So ist es auch im Chor.
Und haben Sie denn auch alkoholfreien Wein im Angebot?
Nein, nein, nein.
Was halten Sie davon?
Gar nichts. Kann mir nicht vorstellen, wie das schmeckt ohne Alkohol.
Haben Sie schon mal genippt?
Nee, bin ich dagegen. Alkoholfreies Bier mal, das geht, aber alkoholfreier Wein, nee.
Da ist der Herr Model nicht zu haben.
Nein.
Der so vieles erlebt hat in seinem langen Leben. Wir werden noch drüber sprechen, vor allem über die Suche nach Ihrer leiblichen Mutter. Aber wenn Sie jetzt Ihr ganzes Leben am Bodensee geblieben sind, hat sich denn das Wetter, das Klima, genauer gesagt, verändert in den 80 Jahren?
Das hat sich sehr wohl verändert, dass die Traubenernte schon früher ist, also 10, 14 Tage früher wie sonst.
Und ist die Masse gleich geblieben? Also haben Sie genug Niederschlag?
Ja, dürfen wir zufrieden sein noch, ja. Es gibt andere Gebiete, da ist es schlimmer.
Ich schwenke mal jetzt hart weg aus dem Jetzt und weg vom Bodensee und könnt mir vorstellen, Sie verfolgen den russischen Krieg mit anderen Augen, weil Ihre Mutter ja eine ukrainische Zwangsarbeiterin war.
Ja, genau.
Lassen Sie es wirklich an sich ran jeden Tag? Mit 82 könnten Sie sagen, ich lebe in einer Postkartenlandschaft, das ist mir alles gleich und weit weg.
Nein, es zerbricht mir das Herz. Ich habe zwei Halbgeschwister in der Ukraine. Die eine, die wohnt in Charkiw, ja. Sie ist Lehrerin, Gott sei Dank, sie kann Deutsch. Dreimal in der Woche spreche ich mit ihr. Und es ist schlimm, man sieht ja kein Ende eines Krieges, ja. Der Putin möchte ja die ganze Ukraine haben, das wissen wir.
Und ich glaube, die eine Halbschwester hat auch schon ihren Sohn verloren.
Ja, genau. Das ist die Tanja, die Deutsch spricht. Die ist Lehrerin und sie erzählt mir immer, sie muss jetzt in der Woche zwei Tage in die Metro, ja, und die restliche Zeit müssen die Schüler alles am Computer machen zu Hause. Da sind die vielleicht besser wie mir.
Ja, die Ukraine ist ein geschundener Landstrich. Stalin hat da gewütet mit Abertausenden, Millionen sogar Toten. Viele sind verhungert dann vor mehr als 80 Jahren. Die Wehrmacht, über dieses Kapitel sprechen wir auch in gewisser Weise im Lauf der Stunde. Ja. Die hat da rekrutiert 2 Millionen Zwangsarbeiter allein aus der Ukraine von den 8 Millionen, die damals beschäftigt waren. Und darunter war ja ihre Mutter. Wie alt waren die, als sie auf den Bauernhof bei ihnen ums Eck am Bodensee kam?
Sie war 15. Meine Mutter war 15, als sie verschleppt wurde nach Deutschland. Ihr Vater wollte sie noch verstecken oder hat sie versteckt, aber sie wurde von der deutschen Wehrmacht gefunden und dann musste sie auf jeden Fall hier nach Deutschland. In Viehwaggons wurden die eingesperrt.
Und konnte vermutlich kein Wort Deutsch.
Ja, damals nicht, ja.
Wie es einem wohl zumute ist, mit 15 westwärts rausgerissen.
Ja, furchtbar, ja.
Und Sie haben spät angefangen, dann nach dieser leiblichen Mutter zu suchen. Wie viele Jahre ungefähr hat es gedauert?
Wann habe ich angefangen? In den 80er Jahren, ja. Und zwar, das war mir ja klar, im eisernen Vorhang, da geschieht gar nichts. Dann kam ja die Perestroika und dann erst war es möglich, eine Suchaktion zu starten vom Rote Kreuz. Und das Rote Kreuz als internationale Rote Kreuz, die haben also einem russischen Rote Kreuz Kontakt aufgenommen. Die Russen bekamen sämtliche Unterlagen über meine Mutter, die wussten ja alles, wo sie wohnt. Das war also ganz, ganz schlimm, ja.
Und ich vermute, es gab keinen Tag in all den Jahren, wo sie nicht an sie gedacht haben.
Ja, das stimmt. Und das, bei ihr war es ja genauso.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Anton Model, Sohn einer ukrainischen Zwangsarbeiterin.
Und mit mir verbunden am Bodensee im Studio Friedrichshafen. Und diese sehr junge Zwangsarbeiterin mit Vornamen Varga, die kommt im Sommer 42 zur Zwangsarbeit auf dem Hof am Bodensee. Da ist sie noch 15 und bringt im Jahr darauf sie zur Welt. Heute wissen wir, sie wurde sofort verhört. Hat sie denn verraten, wer der Vater ist?
Nein, also sie wurde nicht sofort verhört, erst als bekannt wurde oder ersichtlich war, dass sie schwanger ist. Ja, irgendjemand hat das natürlich gemeldet bei der Gestapo und dann wurde sie eben abgeholt, ja, und kam dann nach Konstanz in das Landgerichtsgefängnis. Und da musste sie sogar zweimal hin und dann wurde eben versucht, den Namen des Vaters herauszubringen, ja. Sie hat aber keine Antwort gegeben, beziehungsweise nicht verraten, wer der Vater ist, weil der Mann hat gesagt, wenn sie ihn verrät, dann wird er umgebracht, also Todesurteil.
Ja, es durfte überhaupt keine Fraternisierung, wie es hieß, zwischen den Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und der einheimischen Bevölkerung geben. Es gab es natürlich trotzdem zu Tausenden und so kamen auch Kinder zur Welt. Zum Beispiel Sie. Und nach allem, was Sie heute wissen, waren es denn eher Stunden oder Tage, die Sie mit Ihrer Mutter Varga noch zusammen waren?
Also klar, ich bin im Krankenhaus in Markdorf geboren. Dann kam ich ins Säuglingsheim und dann, weil ich schon ein bisschen größer war.
Also Sie kamen sofort von der Mama weg?
Sofort weg, ja. Dann war das so, dann gab es von den Nazis Kinderkrippe Ost, nennt sich das, ja. Und das heißt, Kindergrippe Ost, das waren also dann überwiegend russische Kinder oder halt im Ostblock Kinder, ja.
Ja, sie waren eben kein Einzelfall. Wir kommen am Ende nochmal drauf. Es gibt eine große Ausstellung in Berlin, die heißt Trotzdem da.
Kenn ich, da bin ich mit dabei.
Ich weiß, weil das dürfte ja eigentlich nicht sein, dass solche Kinder zur Welt kamen. Ja, aber sie waren da, sie sind noch ein Säugling, später ein Jahr. Anfangs wissen sie von allem nichts, sind in der Kinderkrippe und kommen zu einem kinderlosen Ehepaar im Raum Bodensee.
Ja, genau.
Da waren sie, glaube ich, 2,5. Haben sie denn Glück gehabt mit diesem Paar?
Ja, sicher habe ich da Glück gehabt, ja. Kinderloses Ehepaar, ja. Und die hatten eben die kleine Landwirtschaft und hingen sehr an der Landwirtschaft und die Frau konnte keine Kinder bekommen. Und dann hat an einem Sonntag der frühere Pfarrer bei uns, der hat erklärt auf der Kanzel, dass in Markdorf im Kinderheim Kinderkrippe Ostkinder freigegeben werden. Und wer Interesse hat, könnte sich dort melden. Die Frau ist dann rübergefahren mit dem Fahrrad und sie kam dann zur Kinderkrippe. Und wie durch Zufall laufe ich ihr entgegen und sage zu ihr: Mama, Mama. Und für sie war dann klar, den Jungen will ich haben, den blonden Junge. Ja.
Und war es eine liebe Mama?
Ja, doch, es war eine liebe Mama, doch, klar.
Und der Papa auch?
Überwiegend, ja. Es gab wie überall halt auch Probleme, das ist logisch, ja.
Mhm. Wir müssen aber auch erinnern, es waren die späten 40er und die Gesamtsituation war vermutlich etwas herber als heute.
Ja.
Wie erlebten Sie denn Ihre Einzelkindjahre am Bodensee?
In der gleichen Straße wie ich, da war eine Familie mit einem kleinen Schulkameradin, war das für mich, beziehungsweise auch schon im Kindergarten waren wir zusammen. Und ich wollte immer Kinder um mich herum haben. In der Nachbarschaft waren gleich mehrere Kinder, da waren es 5. Und natürlich war ich oft bei denen, ja. Ich brauchte also immer Kinder um mich herum. Das war für mich das Höchste. Fußball spielen, da war ich ein ganz verrückter Fußballspieler, war ich schon. Schlagball, alles, was man halt machen konnte, sportlich damals.
Sie haben es ja gestreift, dass die Adoptiveltern einen kleinen Landbau hatten. Obst und Wein in den 50ern. Und ich habe ein Schwarz-Weiß-Bild von Ihnen gesehen. Da sitzen Sie mit 11 auf dem Traktor.
Ja.
Und ein Schäferhund daneben.
Das war für meine Eltern ja das Allerhöchste, wenn sie immer. Die hatten immer Hunde, ja. Bis zum Schluss fast, ja.
Und ein 11-Jähriger auf dem Traktor, ist das Bullabü oder schon Kinderarbeit?
Das war Kinderarbeit. Das war Kinderarbeit, klar. Ich bin ja die Schwarz gefahren, klar, auch schon auf der Straße.
Mit dem Traktor.
Mit dem Traktor. Und einmal habe ich gesehen, wie Polizei oben runterfährt vom Berg. Und dann habe ich schnell angehalten, bin hinters Haus gerannt und Polizei war vorbei und dann fahre ich wieder weiter.
Und der Traktor stand herrenlos herum.
Ja, die kurze Zeit, ja.
Es kreist das ganze Leben ja um die Liebe. Wird man geliebt? Kann man lieben? Fühlten Sie sich geborgen?
Doch, doch schon, ja. Und ich habe ja eine sehr nette Verwandtschaft. Das war für mich sehr wichtig, ja. Also ich habe viel Kontakte gehabt und niemals dachte ich, dass da irgendwas anderes noch im Spiel ist, ja.
Wie kamen Sie denn drauf, dass noch was anderes im Spiel ist, dass es eventuell noch andere Eltern gibt?
Es war mit 12 Jahren. Wir hatten einen Schulausflug gemacht. Da hat ein Freund von mir, der hat mir dann gesagt, seine Mutter hat ihm erklärt, dass also meine Mutter schon weit in der Welt herumgekommen ist. Bin erschrocken, weil er das sagt. Und habe mir dann überlegt, ich sage, nein, das kann nie stimmen, das kann nicht sein. Die ist vielleicht der Konstanz oder hat sie in der Verwandtschaft vielleicht bis nach Friedrichshafen und so weiter, aber Ravensburg vielleicht noch. Das war aber das Einzige, wo sie rumgekommen ist, nie weiter.
Das war schon die weite Welt.
Das war, ja, das war's, ja.
Aber dann zogen sie irgendeine Schublade auf, glaube ich.
Ja, genau. Und zwar beim Vater, da habe ich eine Schublade aufgezogen. Da waren alle Unterlagen drin. Und das war für mich natürlich schon ein Schock, wo ich dann gelesen habe, dass meine Mutter Varga Taran heißt.
Mhm.
Da war also alles drin, ja. Taufurkunde, also sämtliche Unterlagen, Adoptionsurkunde, alles habe ich gelesen. Dann steht dann Anton Taran, ja. Und das war für mich natürlich ein Schock.
Aber das sprengt doch das Vorstellungsvermögen von einem 12-Jährigen. Mit sowas geht man doch eigentlich dann auch zu Vater und Mutter und fragt, was ist denn da los?
Nee, das habe ich nicht fertiggebracht in dem Alter.
Mit wem haben Sie denn dann darüber gesprochen?
Erst viel später, wo ich mit der Suche so angefangen habe, ja.
Also mit 40?
Ja, da habe ich erst den Adoptiveltern gesagt, dass ich jetzt suchen möchte. Und alles probiere natürlich, dass ich meine Mutter finde und meinen Vater.
Und von 12 bis 40 haben Sie es irgendwie mit sich ausgemacht?
Ja, und zwar aus dem, weil ich sehr aktiv war immer. Ich war mit dabei, Landjugendgruppe gegründet, also alles Mögliche. ein ganz verrückter Fußballer, den Familienkreis gegründet, also alles Mögliche. Ich war immer sehr, sehr aktiv. Damit konnte ich das eher vergessen oder nicht mehr so oft dran denken.
Man hätte es auch ruhen lassen können und im Nichtwissen belassen, aber das kam nicht in Frage für Sie.
Das kam nicht in Frage, nee.
Heute wissen Sie, Ihre Mutter ist gleich nach Kriegsende wieder zurückgeführt worden in die Ukraine. Und Sie haben aber Ihre Jugendjahre jetzt einfach erstmal gelebt, um 1950 rum. Und da ging es jetzt für Sie natürlich nicht um Krieg und Zwangsarbeit, sondern Sie waren bei den Pfadfindern. Was hat Ihnen das gegeben?
Ja, es hat mir sehr viel gegeben. Und zwar aus dem Grund, weil ich sehr gerne singe. Ja? Und so ein Führer, also Gruppenführer von den Pfadfindern, die Eltern hatten ein Grundstück am See. Da haben wir den Pfadfinderlieder gesungen. Und dann sind nachher Gäste vorbeigelaufen, die waren also direkt am See. Die haben sogar geklatscht, wenn wir unsere Pfadfinderlieder gesungen haben. Es waren sogar zwei, die da Gitarre spielen konnten. Das war für mich das Höchste, im Lagerfeuer und so weiter. Ja.
Es war aber zugleich auch die Zeit von Elvis und Bill Haley. Aber ich habe so das Gefühl, das spielte nicht so eine Rolle bei Ihnen.
Nee, das war für mich nichts. Für mich war Singen sehr wichtig.
Ja, aber nicht dieses neumodische
Solo.
Zeug.
Nein, ich habe öfters mal Solo gesungen. Zum Beispiel auch bei Beerdigungen habe ich schon gesungen für meinen Onkel. Mhm. Und da haben die Leute gesagt, wir haben heute gesungen. Die konnten sich das nicht vorstellen, dass ich das war. Da war niemand eingeweiht. Ja.
Was war denn Ihr schönster Pfadfinder-Hit? Können Sie noch eine Textzeile?
Wildgänse rauschen durch die Nacht mit stillem Schrei nach Norden. Ja. Also ganz viele Pfadfinderlieder kennen.
Oh, du schöner Westerwald.
Ja, natürlich, ja.
Über deinen Hängen pfeift der Wind zu kalt.
Sehr kalt, ja.
Passt nicht ganz zum Bodensee.
Ja, nein, nein.
Wie ging es Ihnen denn in der Schule? War das was Leichtes für Sie oder haben Sie sich da schwer getan?
Nee, an für sich nicht. Ich habe gerne Aufsätze geschrieben und dann durfte ich dann natürlich auch die Aufsätze setzen. Ja? Wir hatten auch verschiedene Schriften und das war für mich schon ganz wichtig. Ich habe gern Diktate geschrieben und Aufsätze. Ja, da gab es schon tolle Erlebnisse.
Und dann ging es mit 9 Jahren Schule in die Ausbildung zum Obstbaumwart.
Ja, klar.
Hatten Sie überhaupt eine Wahl oder haben Ihre Eltern gesagt, du übernimmst unseren Betrieb, dann musst du sowas lernen? Oder hätten Sie gern was anderes gemacht?
Nee, das war soweit schon klar. Eben weil ich viel geschrieben habe und so weiter, hatte ich mir was anderes vorstellen können, aber das war jetzt so und dann habe ich mich reingefügt. Ja. Obst und Weinbau, früher hatten wir noch Kühe, ja klar.
Sonst Drucker oder Autor wäre es auch gewesen.
So war es, ja.
Aber es war, wie es war, Sie sehen das nüchtern.
Ja, klar.
Und dann begannen Sie Ihre Suche nach den leiblichen Eltern. Da reden wir drüber, nach einem sehr passenden Titel, Searching for the Truth, Jacoustics.
Did you know your love, lady? I can still remember. Open the door. It was your vibe to which I had to surrender. Nothing but the truth, yeah. And I don't know what to say. When you left me just that other day, I felt lonely.
Eine Stunde. Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Anton Model, lernte erst mit 50 seine Mutter kennen.
Und ich bin mit ihm verbunden im Studio Friedrichshafen am Bodensee. Ja, diese Mutter Varga, die war 17 bei ihrer Geburt, eine ukrainische Zwangsarbeiterin, und musste sie gleich weggeben, ihr Kind, und sie fanden dann mit 12 Jahren heraus, da gibt's ja noch eine Mama, haben aber nicht mit ihrer Adoptivmutter drüber gesprochen, die für sie ja die wahre Mama war. Änderte das irgendwas an Ihrer Beziehung zur Adoptivmama?
Es änderte gar nichts, nein. Interessant war schon, dass meine Mutter und Vater, die haben das schneller verstanden, meine Lage, ja, dass ich suche, als meine Verwandten. Das war ein bisschen schwerer. Warum sucht er seine Mutter und seinen Vater? Dem geht's doch gut, was will er denn noch mehr?
Sie hatten sie immer für sich behalten, da Sie nun wussten, da ist noch eine Mama, eine leibliche, ganz woanders.
Ja.
Haben Sie mit anderen Augen auf Ihre Adoptivmutter geguckt? Hat es irgendwas verändert?
Nein, es hat nichts verändert, nee.
Hatten die überhaupt nicht vor, es Ihnen irgendwann mal zu sagen?
Nein, nie. Sie hatten nie vorgehabt, etwas zu sagen. Und mir ging es gut, klar. Da konnte ich mich nicht beklagen.
Fänden Sie es richtig im Nachhinein? Angenommen, Sie hätten die Taufurkunde nicht gefunden. Dass die Eltern ein Leben lang nicht sagen, da gibt es noch leibliche Eltern.
Ja, das wäre sehr hart gewesen, ja.
Das auszusprechen, meinen Sie?
Ja, das auszusprechen, ja.
Und was war die erste Reaktion, als Sie dann sagten, ich weiß schon all die Jahre, da ist noch jemand?
Waren Sie verständnisvoll, ja. Ich habe mit denen nie darüber gesprochen, ich nie. Und dann erst mal die Suche, wenn ich angefangen habe zu suchen, dann habe ich mal was gesagt, ja, dass ich aber suche nach meinem Vater und Mutter.
Das war ja gar nicht so einfach, denn damals war die Welt noch geteilt. Es gab den Osten hinterm eisernen Vorhang, da war schwer nachzuforschen, da kam wenig zurück auf Anfragen in der Ukraine. Aber dann, 89 folgende, und welche Rolle spielte denn Ihr polnischer Erntehelfer, der Bogdan?
Ja, dieser polnische Erntehelfer, 10 Jahre hat er bei uns gearbeitet und wir hatten zu ihm großes Vertrauen. Und dann habe ich ihn mal angesprochen, eben, dass ich meine Mutter suche und den Vater, ob er sich das vorstellen könnte, dass er von Polen aus dann versucht, dann in die Ukraine nach meiner Mutter zu suchen. Ja? Und er hat sofort zugesagt. Er hat gesagt, ja, das mache ich. Finde ich ganz toll.
Aber Sie hatten einen Ortsnamen, den es ein paar Mal gibt. Und so landete der erst im falschen Woronowka.
Ja, das waren also nur 50 Kilometer von Kiew weg. Und da ist er hingefahren, also mit dem Taxi hat er sich genommen. Und da gab es also in dem Dorf nirgendwo, den Familienname Taran war nicht bekannt.
Und dann kam raus, da gibt es ja noch mehr Woronowkas und vor allem eins weit südlich. Bogdan ist vorausgefahren mit einem Fotoalbum von Ihnen. Warum denn?
Ich habe ja gehofft, dass er meine Mutter findet und dass sie denn also schon unsere Familie Fotos sieht. Ja, das war mir schon ganz wichtig.
Also von Ihnen, Ihrer Frau, den Kindern?
Ja, genau.
Und er kam zurück auch mit Fotos von der Mama?
Genau, er
Mama?
Kam zurück. Ja, klar. Da ließ er mich ein bisschen raten, welches könnte jetzt deine Mama sein. Ja, das war natürlich schwierig, ja.
Haben Sie es gleich erwischt?
Sie hat ja auf der Kolchose gearbeitet und da war irgendwie eine Feier und da war halt meine Mutter dabei. Nee, ich habe sie nicht, das war für mich schwierig, ja. Dann hat er gesagt, ja, die Frau da mit Flasche, die war's.
Es ist ja für beide enorm bewegend, aber auch bizarr. Also wenn ich mir das anschaue, November 93, kurz vorm 50. Geburtstag, kommt es zum Treffen, aber da ist kein gemeinsames Erleben, Mutter-Kind, da ist keine gemeinsame Sprache. Nimm an, der Bogdan hat gedolmetscht. Ja. Also das waren sicher sehr gemischte Gefühle, wie sie dahin gefahren sind.
Sehr spät in die Nacht, ja. Stundenlang haben wir miteinander gesprochen, Mutter, Bogdan und ich. Ja, das war schon interessant. Sie hatte sehr viele Fragen natürlich, die Mutter.
Was war so die drängendste?
Ja, sie wollte sich unbedingt bei meinen Adoptiveltern bedanken, dass sie mich erzogen haben, ja, im christlichen Glauben. Das war wichtig.
Haben die sich je getroffen? Also
Nein.
Die beiden Mütter?
Nee, nie. Und meine Mutter, die konnte ja nicht weg, weil ihr Mann war ja schwer behindert. Die konnte also nicht nach Deutschland kommen, aber die Geschwister sind gekommen.
Beim allerersten Mal hat ihre Mutter dem Bogdan einen Brief mitgegeben. Der ist abgebildet im Rahmen der Ausstellung auch. Und ich habe mir da ein paar Zeilen rausgeschrieben. Ich nehme an, es wird Sie ziemlich anfassen. Ich lese es Ihnen mal vor. Sie können es wahrscheinlich auswendig. Ihre Mutter schreibt: Ich kann dir nicht das ganze Weh übergeben, das während der Zeit in meinem Mutterherz war. Und ich danke Gott, dass er meine Gebete gehört hat und ich dich endlich sehen kann. Wissen Sie, ob Ihre Mutter noch mal versucht hat, hinterher zu spüren, was aus Ihnen geworden ist?
Nee, ich denke, sie hat überhaupt keine Chance gehabt. Ihr war es ja verboten, als sie zurückkam, sie dürfte kein Wort über Deutschland sprechen. Schon wurde angedroht, dass sie vielleicht nach Sibirien muss oder dass der Familie irgendwie Leid angefügt wird. Also ganz, ganz schlimm. Drum vor lauter Angst hat die denn nie was gemacht. So sehe ich das.
Und dieses Beieinandersein, man ist doch letztlich fremd oder spürt man, da ist was im Raum?
Für mich war es nicht fremd, weil ich schon mal ein Bild gesehen habe von ihr. Ja, das war für mich überhaupt kein Problem. Wir haben uns riesig gefreut darüber, dass ich sie jetzt endlich gefunden habe.
Und mit der Freude sind Sie auch zurück zu Ihren Eltern an Bodensee?
Ja, ja klar.
Haben die geteilt, die Freude?
Ja, sicher, im Nachhinein waren die dann auch froh, dass es so ist. Und die zwei Töchter, die sind ja, wie gesagt, auch schon nach Hagenau gekommen. Und die haben sich toll mit den Adoptiveltern verstanden. Tanja konnte ja Deutsch, das war dann kein Problem.
Sie haben Ihre leibliche Mama Varga ja in den 11 Jahren bis zu deren Tod noch 6-mal gesehen.
Ja.
Man könnte sagen, das ist nicht so viel.
Nee, ist nicht so viel, ja.
Konnte da noch irgendwas zusammenwachsen, entstehen?
Also natürlich, mit Briefen haben wir viel gemacht, ja. Briefe geschrieben, ja, ausgetauscht, das war schon gut.
Wenn Sie heute zurückschauen, so viele Jahre später, haben Sie das Gefühl, das heilt etwas, dass Sie noch ein paar Begegnungen hatten?
Ja, natürlich, ja.
Man muss aber auch gleich sagen, Sie hatten zack als Einzelkind, ja jetzt plötzlich noch 2 Halbschwestern,
ja.
Tanja und Mascha. Mhm. Wie haben die eigentlich auf ihren späten 50-jährigen Halbbruder reagiert?
Für die war das nicht einfach. Ich habe von beiden haben wir einen Brief bekommen, und zwar die Mutter hat beide angeschrieben und dann geschrieben, ihr habt einen Bruder in Deutschland. Das war für sie sehr irritierend, ja. Die hatten dann auch das Bedürfnis, dass sie nach Hagenau am Bodensee kommen können, ja. Und das habe ich bei dem Treffen gleich gesagt, ich lade euch ein nach Deutschland zu uns.
Das heißt aber auch, die Varga hat ihren beiden Töchtern auch kein Wort gesagt, jahrzehntelang.
Nein, die wussten nichts.
Was das für Verletzungen sind und offene Wunden und Fragen, die da ein halbes Leben mit sich herumgetragen werden. Es fehlt noch einer im Puzzle, zu dem kommen wir nach der nächsten Musik. Zu einem Kind noch braucht sie einen Vater. Mhm. Und den finden wir nach einem Song aus ihrem Geburtsjahr 1943. Ein ziemlich bekanntes Stück von Nat King Cole.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Anton Mudl, trotzdem da.
Weil so einen wie Sie dürft's gar nicht geben, hieß es vor 80 Jahren.
Ja, ja, stimmt, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer mich da angeschrieben hat oder gebeten hat, ob ich da vielleicht mitmache als Zeitzeuge, ja.
Es ist nämlich der Titel einer großen Ausstellung in Berlin.
Ja, ich kenne das.
Über die Kinder von Zwangsarbeitern,
ja, sicher,
Arbeiterinnen.
Ja. Da waren wir in der ersten Gruppe, waren wir 9 Zeitzeugen und später kam nochmal eine Gruppe dazu. Freundschaften geschlossen und so weiter. Ich bin so glücklich darüber, dass es so eine große Ausstellung gibt.
ja, gebucht. Bis April. Und es geht um die tausende Kinder, die eigentlich gar nicht geboren werden sollten, weil Zwangsarbeiter keinen Kontakt haben sollten mit der einheimischen Bevölkerung. Mhm. Wir haben viel gesprochen über Ihre Suche nach der leiblichen Mutter, aber es gibt naturgemäß dann auch immer einen leiblichen Vater. Wie kamen Sie dem denn auf die Spur?
Also interessant ist jetzt natürlich bei den Unterlagen, die ich gefunden habe, da stand tatsächlich drin, wo es meine Mutter gearbeitet hat auf dem Hof. Mhm. Und mir kam natürlich nicht in den Sinn, dass eventuell der Vater ist, weil auf dem Hof hat noch ein französischer Zwangsarbeiter arbeiten müssen. Ja? Und mein Vater war ja im Krieg.
Und der leibliche?
Der leibliche Vater war im Krieg und dann kam der zu Hause und dann ist es halt mal passiert.
Also es war ein relativ einfaches Recherchieren. Auf dem Hof lebte der dann noch, nur 15 Kilometer weit weg. Wenn man zurückrechnet, er war bei ihrer Geburt damals fast doppelt so alt wie ihre junge Mutter.
Ja.
Das ist schon ein heikles Terrain. Ich vermute, da haben Sie mit sehr gemischten Gefühlen angeklopft.
Ja, das stimmt, ja.
Hat er denn die Tür aufgemacht oder hat er erst mal gesagt, ich weiß nicht, wovon Sie reden?
Nee, gleich die Tür aufgemacht, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Vargas Taran kannte. Dann sagte er ja und ich sagte zu ihm, dann sind Sie mein Vater. Und er sagt prompt ja und hat mich reingebeten in sein Zimmer.
In dem Tempo?
Ja, in dem Tempo. Ich bin da ein bisschen so, ja.
Haben Sie irgendwelche Gesichtszüge erkannt von sich?
Ja, schon ein bisschen, ja.
Und er ist auch rechtlich so weit gegangen, dass er Sie anerkannt hat, also mit allen Pflichten ja dann auch.
Ja, ich war so, ich habe zu ihm gesagt, ich möchte nur, dass er die Vaterschaft anerkennt, sonst keine weiteren Ansprüche. Und dann sagt er zu mir, ich könne gleich einen Termin ausmachen im Jugendamt in Überlingen und es ging auch über den Caritasverband damals, diese Adoption. So war das.
Weil da geht es ja auch ums Kümmern und ums Erben.
Ja, aber ich habe keine Ansprüche gestellt. Ich habe nur gesagt, ich bin glücklich, wenn er die Vaterschaft anerkennt. Und das hat er gemacht und hat auch später uns immer wieder besucht oder mich. Und das war immer nett. Wir hatten ein tolles Verhältnis.
Und haben Sie nicht mal gefragt, du hattest auch Jahrzehnte Zeit nach mir zu suchen?
Ja, da habe ich nicht konfrontiert damit. Das ist sehr schwierig, war das.
Was für ein Verhältnis kann daraus noch erwachsen, damals?
Also das waren halt immer wieder mal gegenseitige Besuche. Er hat mir auch seine ganze Familie dann vorgestellt. Ja, da sind wir mal zu denen gefahren. 5 Geschwister hatte er noch und der wurde überall vorgestellt. Ja,
aber
da haben wir keine gelernt.
Beiden muss ja im Hinterkopf spuken, wir haben ein halbes Leben verpasst.
Ja.
Aber es war kein Mann der großen Worte und Sie dann auch nicht?
Ja, mhm. So was, ne?
Sie kam auf jeden Fall auf diese Weise noch zu 2 Halbschwestern und einem Halbbruder. Jahre später dann noch von der Mama-Seite die ukrainischen beiden Halbschwestern. Mhm. Das heißt, als Einzelkind hatten Sie mit 50 dann 5 Geschwister.
Ja,
das ist aber ganz schön
schräg. Mit allen Kontakt. Und mit allen Kontakt, das ist doch schön.
Bis heute?
Ja.
Das heißt, es gibt so eine Art spätes großes Familientreffen am Bodensee einmal im Jahr?
Ja. Die wurden immer wieder besucht, von denen auch.
Jetzt haben Sie die Mama mit 50 gefunden und den Papa mit 40.
Ja.
Das ist eine späte Gewissheit und auch ein spätes Zueinanderfinden, wenn es überhaupt noch geht, so recht.
Ja.
Im Rückblick hadert man dann oder freut man sich, dass es überhaupt noch dazu gekommen ist?
Das freut mich sehr natürlich, kann ich kaum beschreiben, wie sehr das mich freut.
Und wenn Sie heute einer gerade rausfragt nach Ihren Eltern, zählen Sie dann 4 Namen auf?
Könnte ich machen, ja.
Aber was machen Sie in Wahrheit? Ja? Wenn ich Sie frage, wer sind Ihre Eltern?
Ja, so bin ich auch nie gefragt worden speziell. Jetzt ist, der Mann, was ich gesagt habe, auf dem Bauernhof, ja. Das hat sich dann ja hinterher herausgestellt.
Aber wenn Sie jemand direkt fragt, wer sind deine Eltern? Man erwartet 2 Namen. Sagen Sie dann 2 Namen oder sagen Sie alle 4?
Den Namen von meinem Vater sage ich nicht, weil seine Kinder, die haben da Schlimmes mitgemacht hinterher. Darum würde ich das nicht sagen.
Dann lassen wir es mal gut sein. Das ist ein heikles, weites Feld, das jeder mit sich selber abmachen muss.
Ja, ja, klar. Die haben auch sehr drunter gelitten, natürlich.
Seine Kinder vom leiblichen Papa, dass es sie noch gibt. Bayern 2, 1:1, der Talk. Und ich bin im Studio Friedrichshafen verbunden mit Anton Model am Bodensee, wo er Weinbauer geworden ist. Trotz aller Irrungen in ihrem Leben, die wir jetzt uns angehört haben, war und ist es ein schönes Leben?
Ja, ich bin damit zufrieden, ja, mit mir selber.
Und Sie sind vierfacher Papa, haben zwei Söhne, zwei Töchter. Und haben Sie Ihrer Frau eigentlich beim Kennenlernen gleich gesagt, dass Sie so große Fragen an Ihre eigene Herkunft haben?
Ja, mit ihr habe ich viel besprochen, ja.
Die wusste, dass Sie schon Ihr Leben lang auf der Suche waren.
Ja, ich sage ehrlich, habe mit ihr besprochen, ja.
Und die ist auch noch an Ihrer Seite?
Natürlich, ja.
Natürlich.
Ist doch schön. Sechs Enkel, ja.
Veröffentlichten Unterlagen gesehen, Hochzeitstag. In 3 Jahren haben Sie 60 Jahre miteinander. Für alle Jüngeren, die damit herumkämpfen, haben Sie einen Tipp, wie man 60 Jahre gemeinsam lebt?
Ohne Glaube ist alles nichts. Und das ist für mich das Allerwichtigste, was ich mir vorstellen kann. Ja? Das ist das, was heute so viel fehlt, finde ich. Und das beschäftigt mich natürlich, ja.
Sie meinen auch, weil Sie beide kirchlich, vermute ich, ausgesprochen haben, bis der Tod euch scheidet, dann wird auch dazu gestanden.
Ja, genau, ja.
Aber ein schönes Miteinander darf es gern sein, so lang.
Genau, ja, klar. Ich habe meiner Frau gesagt, wo man sie kennengelernt hat und so weiter, da habe ich gesagt, ich hätte gerne 4 Kinder. Weil allein sein, das ist schlecht als Kind, das ist nicht so gut. Obwohl ich natürlich viele Kontakte hatte, aber ich habe gesagt, es ist doch schöner, wenn man mehrere Kinder hat, die einem unterstützen und so weiter im späteren Leben. Das ist sehr wichtig.
Und es ist ja auch schöner, die Geschwister gleich zu haben, als erst mit 40 oder 50 kennenzulernen.
Ja,
genau.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Was Sie sich vermutlich auch irgendwann mal gedacht haben müssen, was wäre, wenn ich mit der Mama Vaga zurück in die Ukraine wäre und da aufgewachsen in den 50ern.
Danach habe ich sie gefragt. Dann hat sie mir gesagt, ich hätte wahrscheinlich diesen Transport zurück nicht überlebt, hat sie gemeint. Ja. 45 musste ja wieder zurück. Sie kam ja nach Friedrichshafen, in Repatriierungslager, und wurde dort zurückgeführt dann in die Ukraine.
Und hat ihr Leben dort gelebt und wusste, da ist ein Sohn, aber hatte keine Ahnung, was aus dem geworden ist.
Naja, Das Allerschlimmste für mich war, sie wurde ja nach Hagenau gebracht, denn, ja, vom Landgerichtsgefängnis. Und in Hagenau war Bürgermeister Lehmann und der musste meine Mutter versuchen, in Hagenau irgendwie als Magd unterzubringen. Und sie war ja hochschwanger. Und die Frau Lehmann, die Frau vom Bürgermeister, hat Erbarmen mit ihr gehabt und hat gesagt zu ihrem Mann, lass doch bitte das Mädchen hier. Ich bin selber schwanger und habe schon einen Sohn mit 2 Jahren und sie kann mich doch sehr unterstützen und ich kann ihr auch einiges beibringen. Und das war natürlich eine ganz tolle Sache. Und nach einiger Zeit wollte die Frau Lehmann meine Mutter besuchen und mich. Und ihr wurde nicht gesagt, wo ich bin oder wo meine Mutter ist. Sie wollte nämlich meine Vaga, also meine Mutter, wieder zurückhaben und dass sie vielleicht ihr weiterhilft, ihre Kinder zu erziehen.
Ich frage mich, wurde ihr leiblicher Vater, der in der Nachbarschaft ja wohnte, noch zu einer Art zweiten Opa für ihre 4 Kinder?
Ja, kann man fast so sagen. Sie haben immer gesagt, wir haben jetzt 3 Opas. 3 Opas, ja. Doch, doch, das war schon, die kannten sie schon, das war okay.
Nicht gerade der Normalfall. Und 6 Enkel haben Sie vorhin gesagt, glaube ich, haben Sie jetzt.
Ja.
Und sind 82 geworden an Silvester und leben am Bodensee. Und da frage ich mich, kümmert Sie eigentlich das Weltgeschehen groß in der Ecke, in dem Alter?
Sehr.
Warum?
interessiert mich sehr. Ich bin gläubiger Christ und mache mir jetzt sehr, sehr große Sorgen, wenn ich das mitkriege mit AfD und so weiter, was da alles abgeht. Ja, ist beängstigend. Die große Politik, Trump, Putin, Lukaschenko und so weiter, ja. Das ist für mich sehr beängstigend, so sage ich das jetzt, ja.
Wie erklären Sie sich eigentlich den weltweiten Rechtsruck? Es stehen ja ganz viele Menschen dahinter, es sind ja nicht nur diese vier Namen allein.
Na ja, klar. Ja, ich erkläre mir das so, einfach weil der Glaube schwindet. Wir wissen ja, die kennen ja viele Kirchenaustritte. Ich finde für mich, wenn das so überlappt, ist verhängnisvoll. Für mich, wenn ich das so überlege. Der Trump, der macht ja, was er will. Der ist der mächtigste Mann der Erde, ja.
Und lässt sich gerne ablichten mit betenden,
ja, genau.
Freikirchlern, die Augen geschlossen haben.
Oh, ja. Mhm.
Und was stimmt Sie dann froh? Wem wenden Sie sich zu, um auf andere Gedanken zu kommen?
Im Beten. Das Gebet hat mir vieles geholfen, da bin ich mir ganz klar. Das ist ja ein Wunder, dass ich meine Mutter gefunden habe, ja.
Man könnte auch sagen, hey, warum musste das so umständlich gehen, lieber Gott?
Ja.
Aber ich kann mir gut vorstellen, im Oktober, wenn Ihre Mutter einen 100. gehabt hätte, da wird eine Kerze ins Fenster gestellt.
Mhm. Machen wir den in der Kirche, da gibt es Kerzenständer und dann, ja. Ja, was mir halt sehr wehtut, was von meiner Tanja, der Sohn, in Krieg gefallen ist mit 42. Das ist so schlimm.
Ja, ich glaube, es gibt einige Ältere, die fassungslos sind, wo das gerade noch mal hinrollt. Oder alle waren sich so sicher, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt.
Ja. Mhm.
Aber jetzt, in dieser Minute, werden sie erstmal das Studio Friedrichshafen verlassen. Und dann geht's noch mal in die Weinberge. Wo sind Sie am liebsten am Bodensee?
Natürlich auch in die Weinberge, am See direkt, ja. Es ist ja wunderbar. Also es gibt so viele schöne Sachen bei uns, ja, am Bodensee.
Ja, und jetzt wissen wir auch, da lebt einer, der eine ganz verwinkelte Lebensgeschichte hinter sich hat. Ich bedanke mich vielmals für die Stunde, Herr Model. Alles Gute. Ja,
ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Anton Model finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek.